Die Leute sehen Produkte und die wollen sie konsumieren und zu Hause sehen sie dann ein Berg an Verpackungen und sagen, na, das hätte es aber nicht sein müssen, ohne sich einzugestehen, doch es war zwingend für dich notwendig, damit du das Produkt auch so erleben kannst, wie du es dir vorgestellt hast.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Headhunter mit Leidenschaft für die Branche. Und in diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute wirklich ausmacht, Inside Packaging liefert Klartext statt Schlagworte. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie es der Verpackungsbranche gelingen kann, mehr junge Menschen für sich zu begeistern und was Industrie und Lehre gemeinsam tun können, um den Nachwuchs für die Berufe und Studiengänge rund um Verpackungstechnik zu gewinnen. Denn während der Fachkräftemangel in nahezu allen Bereichen spürbar ist, zeigt sich im Bereich Ausbildung und Studium besonders deutlich, wie eng Attraktivität, Sichtbarkeit und Zukunftsorientierung miteinander verbunden sind. Ich freue mich sehr, dazu mit Professor Sebastian Klaus ins Gespräch zu kommen. Er ist Professor für Verpackungstechnik an der Berliner Hochschule für Technik und hat mit seinem YouTube-Kanal Verpackungsprof eine Plattform geschaffen, die technische Themen verständlich, praxisnah und mit spürbarer Begeisterung vermittelt. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich das Interesse an der Verpackungstechnik in den letzten Jahren verändert hat, welche Erwartungen Studierende heute an Lehre und Praxis stellen und welche Rolle Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und neue Lernformate dabei spielen. Außerdem interessiert mich, welche Impulse die Industrie selbst setzen kann und was sich vielleicht grundsätzlich ändern müsste, damit die Faszination Verpackung wieder mehr junge Menschen erreicht. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Professor Klaus, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und ich bei Ihnen an der Hochschule in Berlin zu Gast sein darf.
Ja, ich bedanke mich für die Begrüßung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Herr Professor Klaus, am Anfang würde ich Sie bitten, sich den Hörerinnen und Hörern gerne mal kurz persönlich vorzustellen, dass die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, mit wem spreche ich hier heute. Und dann würde mich natürlich interessieren, wie sind Sie denn selbst zur Verpackungstechnik gekommen? Vielleicht können Sie das ein bisschen in Ihre Vorstellung mal mit einfließen lassen.
Ja, dann fangen wir doch damit an. Also eigentlich begann alles mit Generalzufall, wie man immer so will. Ich hatte eigentlich nach der Schule damals eigentlich vor, etwas anderes zu machen. Eigentlich war es mal so Mathe-Physiklehrer, ja, so einen Menschen gibt es auch. Es gab auch einmal eine Zeit in den 90ern, wo gesagt hat, Lehrer braucht kein Mensch mehr. Das ist kein Job für die Zukunft. Okay, was soll es denn dann sein? Und wie so oft ist im Leben, kam dann die Bundeswehr, heute ja nicht mehr oder vielleicht bald wieder, aber damals war es die Bundeswehr und es gab ein Zufallsbegegnung in einem Auto auf dem Weg zur Kaserne und da saß ich neben einem und habe gesagt, was studierst du denn? Und den hatte man noch irgendwie aus dem Studium rausgezogen, ging früher auch noch, und der hat Verpackungstechnik studiert und dann hat er das erzählt und dann hat mich das Ingenieursein gereizt, dass Mathe-Physik dort eine Relevanz hat, aber dann auch die Zukunftssicherheit des Jobs. Das war etwas, was in den 90er Jahren die Jugend schon beschäftigt hat und mich damals, was studiere ich eigentlich, damit ich danach einen sicheren Job habe, und bin dann so in der Verpackungstechnik selbst dann auch gelandet, im Studiengang, auch hier an der Hochschule, wo ich heute auch wirken kann. Habe dann noch meinen Wirtschaftsingenieur gemacht und bin in ein Beratungsunternehmen hier in Berlin, die Firma Bernd und Partner, gegangen. Erst vor allem klassische Verpackungsentwicklung, dann später eigentlich Unternehmensberatung für alle, die irgendwie mit der Verpackung Geld verdienen. Ja, das war dann da, war ich glaube ich 18 Jahre und habe dann den Ruf angenommen und mich darum beworben, erstmal besser gesagt, dann hier wieder an meine alte Wirkungsstätte zurückzugehen und hier dann seit 2019, glaube ich, ist es jetzt, hier die Professur für Verpackungstechnik zu übernehmen.
Was war der Treiber nach einer so langen, wahrscheinlich auch prägenden Zeit in der verpackungsnahen Unternehmensberatung? Bernd und Partner, natürlich ein absolut geläufiger Name in der Industrie, sich auf eine Professur zu bewerben und nicht in Anführungsstrichen industrienah zu bleiben. Was hat Sie gereizt an dem Thema Professur und Lehre?
Das war immer noch der Gedanke, den ich am Anfang hatte, zu sagen, eigentlich würde ich gerne mit jungen Menschen zusammenarbeiten, dort vielleicht auch einen prägenden ja, Impact, wie man heutzutage sagt, irgendwie zu gestalten, mitzugestalten. Und die Lehre hat mich immer fasziniert. Deswegen war ja mal ursprünglich meine Idee, ja mal Lehrer zu werden. Und dann dachte ich, na, das ist ja natürlich dann toll, wenn ich zurückgehen kann. Und das ist witzigerweise auch das, was mir am Professor sein am meisten Spaß macht. Das ist eigentlich der Kontakt mit den jungen Menschen. Es gibt ja verschiedene Motivationen, um eine Professur anzustreben. Ja, manche haben einen Fokus ja die Forschung, Industrieprojekte. Und für mich ist ganz klar, die größte Motivation, nach eben allen anderen auch, ist die Lehre selbst. Und deswegen war das für mich immer so ein Anreiz, wieder zurückzugehen oder überhaupt die Lehre als Hauptberufsfeld zu sehen.
Vielen Dank. Daran anschließend vielleicht gleich die Frage, können Sie noch ein bisschen was zum Studiengang Verpackungstechnik in Berlin sagen? Schwerpunktsetzung, Größe, wie viele Studierende haben Sie? Und vielleicht auch schon ein bisschen einfließen lassen in Bezug aufs Thema. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Sind Sie noch zufrieden mit der Anzahl der Bewerbenden für den Studiengang? Sehen Sie da auch eher rückläufige Tendenzen oder sagen Sie, nee, da sehen wir eigentlich genau den gegenteiligen Trend? Nehmen Sie uns ein bisschen mit rein in den Studiengang Verpackungstechnik hier in Berlin.
Der Studiengang Verpackungstechnik wurde ja mal ursprünglich ja hier von dem Professor Bernd dann auch mit gegründet und hatte hier auch seine Wurzeln und lief damals zusammen, als ich angefangen hatte, mit der Lebensmitteltechnologie. Da ist er auch so ein bisschen hervorgegangen. Wir haben auch viel zusammen mit den Lebensmitteltechnologen damals noch als Diplom, heute ja als eigenständiger Bachelor- und Masterstudiengang Verpackungstechnik. Und er hatte, ja, ich würde sagen, so seine Hochphase vielleicht in den 2010ern, wo wir dann immer so 50, 60 neue Studenten begrüßen konnten. Und dann gab es irgendwie so einen Bruch, das wurde dann tendenziell weniger, dass wir schon Sorgen gemacht haben, wie ist eigentlich die Zukunft des Studiengangs. Ja, also das heißt, so Ende der oder Anfang der 2020er haben wir einen starken Einbruch erlebt. Nicht nur wir in Berlin, so wie wir es hören, auch in den anderen Hochschulen in Deutschland, dass wir dann teilweise auch mit einstelligen Erstsemesterzahlen anfangen mussten. Und da haben wir gesagt, okay, was passiert jetzt eigentlich mit dem Studiengang? Wie müssen wir uns neu hinstellen? Ja? Dazu kam dann auch Corona, das hat jetzt auch nicht gerade richtig geholfen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen es umgestalten. Verpackungstechnik als einzelnes Wort ist einfach vielleicht nicht mehr, ja, sexy war es noch nie, wenn man so sagen will, aber es reicht nicht mehr aus. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen anders aufstellen und haben dann den Studiengang umgestaltet und haben den Bachelor umgestaltet zu Verpackungstechnik, Umwelt und Design. Das ist jetzt der offizielle Titel und den Master zu Verpackungstechnik und Management. Wo wir gesagt haben, wir haben eigentlich den Bachelor als Zielsetzung, einen Projektingenieur auszubilden, der dort in Unternehmen für Verpackungsprojekte mit zuständig ist, und Master, das richtet sich dann mehr an die Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich die Projektleitung oder vielleicht dann mich weiterentwickeln Richtung Management, und deshalb da nochmal ein bisschen die Schwerpunkte verändert, also dass wir also dort dann den Master ein bisschen umgestrickt haben. Und das hat auch dann Wirkung gezeigt, muss ich auch sagen. Das heißt, wir haben dann im letzten Jahr sind wir dann mit dem neuen Studiengang gestartet und sind dann auch wieder 40 plus Erstsemesterstudenten konnten wir gewinnen. In diesem Jahr 2025 wieder ein bisschen weniger, aber auch in den hohen 20er-Bereich, wo wir sagen, okay, das ist eine Basis, wo wir sagen, hier ist eigentlich dann wieder genug Substanz, um vor allem dann auch den späteren Master bespielen zu können.
Mich interessieren da zwei Dinge. Wir gehen später auch nochmal im Detail drauf ein, aber lassen Sie uns an dem Punkt ganz kurz bleiben. Erste Frage, worauf führen Sie diesen signifikanten Einbruch, den Sie da gesehen haben, der auch an anderen Schulen ja entsprechend sichtbar war? Haben Sie eine Erklärung, worauf das zurückzuführen ist? Und die zweite Frage, die mich interessiert, Sie werden ja mit Studierenden sprechen, die hier ihr Studium aufnehmen im Bereich Verpackungstechnik, entweder im Bachelor oder im Master. Wie sind die eigentlich an dieses Fach gekommen? Also ich sag mal, bei vielen, die ich in der Verpackung kenne, liegt eine erbliche Vorbelastung vor. Das heißt, irgendjemand in der Familie ist in der Verpackungsindustrie tätig. Mich interessiert, wie kommen Ihre heutigen Studierenden an das Thema Verpackungstechnik? Von wo ist sozusagen der Zugang? Ist es wirklich das Thema Verpackung? Ist es vielleicht dann doch eher das Thema Design, Kreativität? Ist es das Thema Nachhaltigkeit? Vielleicht können Sie zu den beiden Fragen noch ein bisschen was sagen.
Eigentlich, wie wir es uns selber erklären oder wie ich es mir erkläre, ist, dass wir so drei Faktoren haben, die sich gegenseitig auch noch verstärken. Das erste Thema ist so das nachlassende Interesse an MINT-Fächern, auch im Studium. Das heißt also auch die Maschinenbauer hier bei uns klagen über mangelnde keine Anfänger- oder Erstsemesterzahlen oder geringe Zahlen. Und das zieht sich durch viele MINT-Bereiche durch. Das heißt, es ist nicht nur der Verpackungsbereich. Es gab auch mal so hier in Berlin ein paar geburtenschwache Jahrgänge. Das kam auch noch dazu. Das hat sich aber jetzt wieder gedreht. Also daran kann es jetzt eigentlich nicht mehr liegen. Aber dieses MINT-Interesse ist einfach geringer. Ja? Also zu sagen, ich werde jetzt Ingenieur und dem Ingenieur ist nichts zu schwören, das zieht irgendwie nicht mehr so richtig. Das Bedürfnis nach technischem Grundverständnis sehe ich weniger. Das Zweite, was wir haben, ist, dass die Verpackung selbst nicht gerade unbedingt positiv besetzt ist als Begriff. Ja, das heißt also, wenn ich irgendwas mit Nachhaltigkeit machen kann oder irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Design, das zieht erstmal ein bisschen besser, als zu sagen, ich mache was mit Verpackungen, weil Verpackungen als Begriff erstmal ja, negativ besetzt sind. Ja, das muss man leider so sagen. Und dann Verpackungstechnik ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, oh ja, davon habe ich schon immer geträumt, das zu studieren. Ja, das Verpackung ist einfach da, was soll ich denn auch studieren? Und dann gibt es noch einen Effekt, dass die Verpackungstechnik zu meiner Zeit damals, ich glaube, wir waren 3 Berliner, ja, und vieles hat sich aus bundesweit dort dann versammelt, weil man vielleicht historisch vorbelastet war, weil es jemanden in der Familie gab, vielleicht irgendeinen selber einen Unternehmer, der eine Tochter oder einen Sohn hatte, studiert auch mal was mit Verpackung. Und damit konnte man den Studiengang sehr gut bundesweit auffüllen. Das ist aber heute aufgrund der Immobiliensituation gar nicht mehr so einfach. Das heißt, einfach mal zu sagen, der Student, der ich gehe jetzt mal los mit meinem Bündelchen und dann gucke ich mal, in welchem Studentenwohnheim ich Platz finde und dann ziehe ich weiter und ich würde gerne die Welt sehen, vor allem in Deutschland auch und studiere woanders. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Das heißt, die Wohnungssituation schränkt die Mobilität der jungen Leute ein und damit auch die Wahl der Studienorte. Und wenn es den Studienort nun mal nicht überall gibt, dann ist auch dort ein echtes Nachwuchsproblem zu sehen. Ja, und das sind eigentlich die 3 Sachen, die sich dort dann verstärkt haben und dazu geführt haben, dass die Zahlen so gering blieben.
Okay, vielen Dank. Die 2. Frage war, wenn Sie heute mit Studierenden sprechen, was hat die in den Studiengang geführt? Woher kommt das Interesse? Wie kam der Impuls zustande? Was sagen die jungen Leute Ihnen? Wie sind die auf das Thema gekommen? Warum spricht die das Thema an?
Also viele sind auch wirklich immer noch von der Weiterempfehlung. Ja, also sagen, ich habe was studiert, du weißt nicht, was du machen willst. Verpackungstechnik habe ich gemacht. Das ist eine Thematik. Das zweite ist auch, dass das Thema Verpackungstechnik, Umwelt und Design einfach eine breitere Zielgruppe anspricht. Das Thema Design ist auch wirklich komischerweise ein Wort, was auch sagt, ja, das weckt erstmal Interesse. Wir müssen auch gucken, dass wir da nicht zu viel, dass wir sagen, wir wären eben keine Grafikdesigner hier oder also das ist nichts, ein rein designtechnischer Beruf. Das ist noch immer noch ein Ingenieursberuf, aber Design hat natürlich einen großen Einfluss und das war auch vorher auch schon so. Wir haben den Anteil da noch mal ein bisschen verändert, auch die Schwerpunkte im Studiengang, was das Thema auch Umwelt und Design angeht. Aber man muss auch mal dazu sagen, es ist erstmal ein Ingenieursberuf mit dem Designaspekt, der unbedingt mit rein muss und dem wollen wir auch gerecht werden. Und das ist auch ein Argument, was bei dem einen oder anderen auch dazu führte, sich mehr näher damit zu beschäftigen. Ja. Das ist jetzt aber keine Mogelpackung, ja, wenn wir so ein Thema sind. Wir kommunizieren das schon klar, das ist auch in den Studienführern auch so aufgeführt, dass wir also nicht versuchen, die falschen Leute, aber die Leute mit einem technischen Interesse und Interesse an Nachhaltigkeit und Design zu gewinnen. Und das passiert mit dem Titel deutlich besser, als es vorher war.
Bedeutet aber auch, Sie sehen schon, dass die Begriffe Nachhaltigkeit, Design, die Sie jetzt gerade genannt haben, schon auch in Anführungsstrichen Zugpferde sind für junge Leute, die vielleicht eher dazu führen, dass man sich als junger Mensch in der Studien- und Berufsorientierung dann auch diesen Studiengang mal anschaut.
Ja, und das ist genau das, wo es eigentlich ja hingeht. Wie schaffe ich es eigentlich, den Studiengang voll zu bekommen? Ja, das ist ja das Ziel. Und jetzt kann man sagen, es gibt nicht genug Menschen, die das interessiert. Das würde ich mal ausschließen. Die Leute gibt es. Aber wenn man jetzt mal so aus Marketing kommt, da gibt es dieses AIDA-Modell. Ja, das heißt, also wir haben oben irgendwo die Aufmerksamkeit erregen. Ja, dann das I für Interesse. Dann haben wir unten dann das Desire für den Wunsch, das machen zu wollen. Und dann gibt es irgendwann den Action. Ja, so. Also die Handlung, dass man das dann auch erschließt. Und wir hatten mit der Verpackungstechnik immer eigentlich ein Problem, dass wir die Aufmerksamkeit und das Interesse eigentlich nicht wecken. Ja, das ist wie so ein Funnel. Also es wird ja immer weniger. Na, und wir brauchen ja vorne erstmal genug Leute, die Aufmerksamkeit sehen oder die Aufmerksamkeit, die der Studiengang erzeugt und dann sagen, ich guck mal, was ist eigentlich dahinter? Und wenn ich jetzt in so einem Studienführer, so ein junger Mensch bin und dann sehe ich von A wie Ägyptologie bis Z bis Zahnmedizin und gehe da einmal mal durch und dann hänge ich bei V bei Verpackungstechnik, dann lese ich einfach drüber hinweg, weil ich sage, ja, irgendwie hört sich jetzt nicht so spannend an. Und wenn ich dort dann einfach mit dem Titel Ja, und das ist so einfach, so banal es klingt, einfach ein Titel, erstmal nur die Aufmerksamkeit zu sagen, guck mal hier, hier ist noch was, was mich erstmal triggert. Und wenn ich dann das Interesse habe, ja, das Interesse entwickelt, ich informiere mich erstmal dazu. Den ersten Schritt zu sagen, ich nehme es wahr mit dem Thema, ich informiere mich dazu, was verbirgt sich denn dahinter? Wenn wir das schaffen, dann haben wir auch für viele dann, da gibt es welche, die den Wunsch entwickeln, das zu machen. Ja gut, da müssen natürlich noch den entsprechenden Abschluss haben, ein Abitur. Und sie müssen irgendwie noch durch die, ja, ich will mal die Schnellen der Bürokratie kommen, sich dann hier zu bewerben und dann auch angenommen zu werden. Aber unser Problem war eigentlich vorne immer diese Aufmerksamkeit zu erregen und das im positiven Sinne. Und das, glaube ich, ist mit so einem Titel, so banal er sich anhört, dann auch passiert. Und das machen auch die anderen Hochschulen. Die haben sich dort auch irgendwie anders orientiert, zu sagen, wir brauchen irgendetwas, um wirklich erstmal die Fahne, und da gibt es viele, die Fahnen schwenken, und wir müssen erstmal gucken, wie schaffe ich es eigentlich, in die zweite Stufe zu kommen, dass er sich erstmal damit informiert. Und das ist uns, glaube ich, allein mit dem Titel erstmal schon mal gelungen, besser zumindest, als es vorher war. Reicht nicht ganz aus, aber es ist besser als vorher.
Vielen Dank. Was ich da lobend erwähnen möchte, wenn ich mir das anmaßen darf, ich habe beobachtet, dass es die ein oder andere Hochschule gab, die dann aus dem Titel des Studiengangs das Wort Verpackung komplett gestrichen hat. Mhm. Was ich wiederum bedauerlich und eigentlich auch das falsche Signal finde.
Weil sehe ich genauso.
Die Bedeutung von Verpackung gewinnt ja an Relevanz. Alles, was wir konsumieren, muss verpackt werden. Und wenn man über Kreislaufwirtschaft, über Nachhaltigkeit redet, spielt die Verpackung einen ganz zentralen Punkt in dieser ganzen Debatte. Und wenn dann die Verpackung sozusagen den schleichenden Weg stirbt, dass man es nicht mal mehr in den Studiengangsnamen mit reinpackt, glaube ich, ist das der falsche Weg. Aber das nur als Anmerkung, ich sage mal, persönlicher Natur. Deswegen freue ich mich, dass der Begriff Verpackungstechnik in Berlin nach wie vor eine große Rolle spielt.
Das höre ich gerne. Und so eine Namensumbenennung passiert ja nicht von heute auf morgen. Wir haben auch da lange diskutiert. Und das war auch immer meine Meinung. Wir können alles machen. Aber das Wort Verpackungstechnik bleibt erhalten, weil das ist unsere Wurzeln. Und einfach jetzt zu sagen, wir geben uns einen Namen, der irgendwie hip klingt, um dann den Leuten zu sagen, geht es hier um Verpackung, das will ich auf keinen Fall. Und es gibt auch genug Menschen, die sagen, Verpackungstechnik finde ich interessant. Das ist ja auch okay. Ja, aber für diejenigen, die es eben interessant finden, muss ich sagen, wir sind hier verpackungstechnischer Studiengang. Und weil wir daran glauben, dass es eine hohe Bedeutung hat, einen hohen Wert hat, auch ein wirklich spannendes Themenfeld ist. Und da muss ich mich nicht damit verstecken, weil das wäre dieses Thema, ob ich selber peinlich, dass ich in der Verpackung bin. Nee, wir sind stolz darauf, uns immer mit der Verpackung zu beschäftigen. Und deswegen heißt dieser Studiengang weiterhin und wird auch immer heißen Verpackungstechnik. Und jetzt eben mit den Zusätzen Umwelt und Design, um es nochmal griffiger zu machen. Und es geht auch nicht um was zu verschleiern, sondern um es griffiger zu machen, wie komplex dieses Thema ist. Ja, zu sagen, ach ja, stimmt, es geht um ein Thema, ja, das muss ja eben hübsch aussehen, ja, einfach, und es muss eben noch nachhaltig sein und es muss irgendwie auch technisch funktionieren. Und das bringt der Name, glaube ich, ganz gut rüber.
Super. Und ich unterschreibe das. Wir sind stolz, in der Verpackung tätig zu sein, und zwar an ganz unterschiedlichen Punkten in der Verpackungskette. Herr Professor Klaus, steigen wir ein bisschen tiefer ins Thema ein. Sie haben es selber angesprochen, sinkende Nachfrage nach den MINT-Fächern, weniger Interesse. Viele Arbeitgeber, auch im Maschinenbau, aber nicht nur im Verpackungsmaschinenbau, klagen natürlich auch über fehlenden Nachwuchs. Wenn ich mich jetzt mal in die Situation hineinversetze und mich frage, was kann denn aus Ihrer Sicht die Industrie eigentlich tun, um den ganzen Bereich Verpackung, Verpackungstechnik für junge Leute wieder attraktiver zu gestalten. Wir gehen da natürlich auch auf die Hochschule ein, aber Sie haben viele Industriekontakte. Sie waren 18 Jahre sehr industrienah in der Beratung unterwegs, von dem er da mit Sicherheit auch einen sehr, sehr guten Einblick. Was fehlt denn vielleicht auch in der Industrie heute, um das Thema attraktiv zu platzieren für junge Leute?
Ja, und das, jetzt kann man immer der Industrie, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo wir der Industrie für alles immer einen Vorwurf machen, ja, und zu sagen, ihr müsst das immer regeln und euch geht's ja ums Geld verdienen. Aber die Industrie hat ein anderes Problem, und das ist, es fehlen eben nicht nur Verpacker. Es fehlen eben ganz viele Menschen dort und ganz viele verschiedene Berufszweige. Und jetzt einfach der Industrie immer zu sagen, ja, mach mal Werbung für Verpackungstechnik, dann sagen die, ich würde lieber gerne Werbung für mein Unternehmen machen, und wer dann kommt, dann kann ich den schon irgendwie angebrauchen. Und das jetzt zu sagen, und jetzt mach mal nur für Verpacker, ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht. Ja, also für die einzelnen Unternehmen, die denken eher häufig daran zu sagen, wie mache ich mich als Unternehmen attraktiv für viele verschiedenen Fachrichtungen und kann dann auf vielen verschiedenen Ebenen meinen Bedarf decken. Das heißt, da würde ich erstmal nicht so weit gehen, denen jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen, dass sie selbst kein Interesse dran haben. Es gibt ein anderes Grundproblem, und das ist die Wahrnehmung der Verpackung als wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, unserer Industrie und unseres Komforts und unseres Wohlstandes. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es jemals da war, ich wahrscheinlich nicht, aber es ist irgendwie verloren gegangen, wenn es mal da war. Das ist alles, Verpackungen sind Problemerzeuger. Das ist das, was heute, glaube ich, in der Wahrnehmung in der Gesellschaft da ist. Und wie soll ich jemanden davon überzeugen, etwas zu studieren, was eigentlich nur Probleme macht. Und das ist eigentlich das, was wir ändern müssten. Ja, und das ist das, was auch das Thema der Industrie dann angeht, zu sagen, wie schaffe ich es eigentlich, dass Verpackung wieder ein positives Image bekommt? Und dann passiert, glaube ich, der Rest dort allein. Das heißt, wenn die Industrie was machen sollte, ist es nicht zu sagen, wer hat Verpackungstechniker, das sollten wir auch machen. Ja, aber übrigens, unsere Verpackungen, die sind schon ziemlich gut. Und wir arbeiten da täglich dran. Und viele Unternehmen machen das auch, darf man auch nicht vergessen. Es ist halt nur viele Informationen, die in die Welt hinaus gerufen werden und die nicht alle immer gehört werden. Ja, also auch das Interesse daran, diese Botschaften zu hören, sind jetzt auch nicht so hoch.
Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben recht, man muss an der Wahrnehmung der Verpackung was verändern. Dass Verpackung nicht als Problem, sondern als essentieller Teil der Lösung gesehen wird. Wir kommen später da noch drauf, weil ich finde, Sie versuchen über Ihren YouTube-Kanal ja genau auch das, Verpackung transparent zu erklären und ein Stück weit in ein besseres Licht zu rücken. Da kommen wir aber gleich noch mit drauf. Jetzt haben wir ein bisschen über die Rolle der Industrie gesprochen, das nur ganz kurz angerissen, auch bewusst nur kurz angerissen. Was haben Sie denn festgestellt, wie sich auch die Lehre verändern muss, damit sie den Anforderungen einer jüngeren Generation auch gerecht wird? Gibt es da Veränderungen in der Erwartungshaltung von Studierenden? Oder wie hat sich auch die Lehre hier verändert?
Ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil das, was mich damals selbst gereizt hat, diesen Studiengang zu machen, war der Anteil an Mathematik und Physik und den Ingenieurstudiengang. Und witzigerweise sind wir heute immer bei der Frage dran, ist das vielleicht ein bisschen zu viel Mathematik und Physik? Schreckt das vielleicht den einen oder anderen ab? Hat das noch die Relevanz, die ich eigentlich auch brauche später im Beruf? Weil man muss ja mal überlegen, was habe ich eigentlich an Fachwissen? Habe ich nur eine bestimmte Anzahl an Stunden, die ich zur Verfügung habe? Und was vermittle ich eigentlich? Und ist Mathe, Physik, Grundlagen, Chemie immer noch das, was es eigentlich braucht? Kommen wir mal zum Schluss. Ja, wir sind ein Ingenieurstudiengang, aber wir müssen eben gucken, dass wir, und das haben wir auch gemacht, vielleicht die Wichtigkeit ein wenig reduziert. Ja, das heißt also, die Anzahl der Physikkurse beispielsweise haben wir dort ein wenig verkleinert. Ja, wo wir gesagt haben, wir glauben, dass das nicht mehr die Generation ist, die sich durch solche, ne, diese MINT-Fächer angesprochen fühlen, sondern wir brauchen eben doch mehr das Thema die Umwelt und auch mehr Platz für das Thema Design. Das war auch dann der Grund, wenn wir schon Umwelt und Design mit reinschreiben, dann brauchen wir auch mehr Platz dafür, mehr Zeit dafür. Was werfen wir dafür raus oder was verringern wir dazu? Und das waren dann eben ein wenig von der Chemie und von der Physik, die wir dort dann weggenommen haben und gesagt, okay, es ist vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wie wir es aufgesetzt haben. Wir sollten uns mehr an den Aufgaben, die später kommen, orientieren und nicht an dem grundsätzlichen Verständnis, wie ein Ingenieurstudium zu sein hat. Weil zu meiner Zeit, und das war, werden viele noch kennen, gab es ja mal so ein Grundstudium. Da gab es ein Grundstudium, Vordiplom. Ja, und da war das für alle Ingenieurstudiengänge fast identisch. Und dann hatte man ein Vordiplom und konnte dann immer noch wechseln. Die Zeiten sind aber vorbei. Ja, das heißt, man macht erstmal 3 Semester nichts. Das war in meiner Zeit so. Wir machen erstmal 3 Semester Studium und im 4. Semester zeige ich euch eine Verpackung. Das kann es eigentlich nicht mehr sein. Wir müssen eigentlich heute vorne direkt anfangen, ein bisschen kreativ zu sein, über Umwelt zu reden, über Verpackung zu reden. Und nebenbei, das strecken wir jetzt über das ganze Studium, die mathematischen, physikalischen, chemischen Themen, mikrobiologischen Themen dann eben noch zu verstreuen. Dass man nicht vorne, weil ich sage mal, es ist auch nicht schlimm zu scheitern oder zu sagen, das ist nicht meins, ich habe mir was anderes vorgestellt. Ja, da sage ich den Studenten auch immer jedes Mal, das ist auch nicht schlimm, weil ihr seid junge Menschen, wie soll man jetzt, ich habe selber Kinder, und wenn ich denen jetzt sage, du musst dich jetzt entscheiden, was machst du dein Leben lang, das ist es ja nicht. Ne? Und wenn man dann feststellt, meistens nach 1 oder 2 Semestern, es war dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann ist das auch legitim. Und dann sollte man auch sagen, ich suche mir was anderes, wo ich mehr Leidenschaft für entwickeln kann. Was ich aber nicht will, ist, dass sich jemand gegen den Studiengang entscheidet, ohne vorher zu begriffen zu haben, was es eigentlich bedeutet, Verpackungstechnik studiert zu haben. Wie sieht eigentlich später der Beruf aus? Was für Chancen, Potenzial gibt es eigentlich? Und er sich eigentlich gegen Physik und Mathematik entschieden hat und zu sagen, nee, das ist es eigentlich nicht. Und das haben wir festgestellt. Wir wollen das ein bisschen mehr nach vorne, auch die Fachthemen rein, eigentlich sofort mit der Verpackung als zentraler Bestandteil der Lehre zu sein.
Was beobachten Sie? Wie wichtig ist der Punkt Praxisnähe? Also sowohl von den natürlich vermittelten Inhalten, aber ich denke jetzt auch an Praktikumsplätze und solche Themen. Ist die Bedeutung der Praxisnähe unverändert oder nach Ihrer Wahrnehmung größer oder kleiner geworden bei den jungen Menschen?
Also aus meiner Sicht, also wir sagen immer, die Praxisnähe ist ja der Grund, warum man auch an der Hochschule studiert. Also es gibt ja immer die 2 Wege, die Universität oder die Hochschule. Und die Hochschule sollte damit glänzen, die bessere Lehre zu machen, als es eine Universität macht. Ja, Universität hat dann ihre Stärken in der, wenn ich einen akademischen Weg gehen will oder in die Forschung reingehen, alles gut. Ja, und dafür ist es auch wichtig. Ja, Aber die Lehre sollte an einer Hochschule besser sein, aufgrund dessen, weil die Gruppenstärke auch immer ja kleiner ist. Das heißt, es gibt einen, ich kenne meine Studenten per Namen, meine Tochter studiert gerade Wirtschaftsingenieurwesen an der TU, da ist sie noch nicht meine Nummer. Ja, sei einfach nur einer von vielen, von 1000 Köpfen. Und genauso läuft es ja dann auch in der Lehre ab. Ja, deswegen nennen wir auch jetzt nicht Vorlesung, sondern seminaristischen Unterricht, weil es auch immer direkten Austausch mit den Lehrkräften gibt. Und das ist das eine Thema. Und das zweite, was man für die Hochschule spricht, ist ja die Praxisnähe. Das heißt, da würde ich selbst sagen, wenn es heute nicht mehr ganz so beliebt ist, würde ich sagen, das ist aber der Weg, den wir als richtig erachten. Und der wird aber auch so gesehen. Das heißt, wir kriegen ja auch mal dann, also wir holen uns ja Lehrbeauftragte aus der Industrie heraus, die dann hier auftreten. Wir haben unsere Exkursion, die wir von Anfang an gestalten, wo wir in die Industrie hineinfahren, dann mal eine Woche einfach durch Deutschland fahren, uns dort bestimmte Technologien angucken, Unternehmen anschauen. Das gibt es in mehreren Semestern. Das ist ein zentraler Bestandteil des Studiums und das wird es auch zukünftig bleiben.
Wie sehen Sie da die Bereitschaft in der Industrie? Weil ich hatte in diversen Gesprächen jetzt schon häufiger mal den Eindruck, dass es gerade vielleicht auch bei so Themen wie Praktikumsplätzen ein bisschen schwieriger geworden ist, Unternehmen zu finden, die da sich investieren. Und ich sage bewusst investieren, weil von so einem Praktikum hat das Unternehmen auf den ersten Blick mal relativ wenig, aber es muss Zeit und auch ein bisschen Geld natürlich da rein investieren, Ressourcen zur Verfügung stellen, um dem jungen Menschen da einen guten Platz auch anbieten zu können, wo er auch wirklich für sein Studium was mitnimmt. Wie sehen Sie das auch nochmal im Zusammenspiel mit der Industrie? Okay, Lehrbeauftragung ist das eine, wenn wir dann über Praktikumsabschlussarbeiten sprechen.
Also das ist ein guter Punkt, ja, gut, dass Sie ihn ansprechen, weil das ist was das Thema, was die Industrie machen sollte. Das wäre aus meiner Sicht, jetzt fällt es mir auch ein, gut, dass Sie nochmal nachgehakt haben, gar nicht das Thema, ich muss jetzt Akquise machen und dafür werben. Eigentlich ist das Thema die Bereitstellung von dem Thema, oh, da kommen eben Studenten und dann mache ich natürlich die Werkstore auf. Ja, und natürlich nehme ich mir die Zeit dafür. Ich gebe eine Perspektive. Ich beteilige mich aktiv an der Ausbildung meiner späteren eigenen Mitarbeiter, indem ich eben Praktika, Abschlussarbeiten anbiete und das auch so möglich mache, dass der junge Mensch dann auch irgendwie, das ist ja dann häufig ja deutschlandweit, hierher kommen kann und das auch wahrnehmen kann. Und das ist eigentlich das, was ich mir von der Industrie, ja, jetzt kann ich endlich aussprechen, den Gedanken von der Industrie eigentlich wünsche, zu sagen, die Bereitschaft, den Willen zu sagen, ich arbeite hier aktiv mit und bei mir kann jederzeit jemand vorbeikommen mit dem Bus und die Studenten rauswerfen oder ich habe hier eben auch meine Plätze, wo die perspektivisch auch dich dann zumindest während des Studiums, es muss ja nicht immer gleich eine Festanstellung enden, aber während des Studiums aktiv dort mitgestaltet. Wir hatten, glaube ich, in den 90ern gab es mal so einen Ausbildungspakt, ja, wurde dann von der Regierung. Und das ist das, was wir brauchen. Und aufgrund der wirtschaftlichen Situation, dass wir hatten das auch immer, sehen wir das aber auch, es wird schwieriger. Ne? Also bei den Exkursionen, es ist nicht mehr so, dass alle sagen, juhu, da kommt ein Mann, sondern es wird wirklich auch schwieriger. Derzeit können wir das alles noch sicherstellen, weil die Anzahl der Kontakte auch groß genug ist. Aber das ist ein Trend, den ich gerade sehe, dass das jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Lage, und das ist für einige Unternehmen ja doch schon dann spürbar, zu sagen, wir haben gerade andere Themen. Ne? Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn der oft schon wieder kommt, dann ist die nächste Frage wieder, warum kommt denn hier keiner mehr?
Aber vielen Dank, spannend, dass Sie das auch so beobachten. Und das ist ja eigentlich das, ich sag mal vorsichtig, Schizophrene an der Diskussion, dass ich sozusagen sonntags über den Fachkräftemangel und den Nachwuchsmangel rede und montags dann aber nicht bereit bin, auch ein Stück weit das, wie Sie sagen, zu unterstützen über Praktikumsplätze, über Exkursionsangebote, über all die Möglichkeiten, die die Industrie da irgendwo hat. Da denke ich immer, beißt sich die Katze vielleicht doch auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle in den Schwanz.
Wobei das auch nicht für alle gilt. Also das ist nicht absolut das Thema. Ne? Also es gibt andere.
Aber
es
ist keine Pauschalierung.
Es ist ein Trend, der man sagt, oh, es ist nicht, und auch das, was die Studierenden dort auch dann zurückmelden, es gibt scheinbar, weht ein kühlerer Wind, was die Wirtschaftslage gerade ausmacht. Und ich glaube, das ist auch jedem auch bewusst, dass sich das irgendwie gerade ein bisschen dreht. Ja? Und gucken auch alle ein bisschen skeptisch, ja, also Investitionszurückhaltung und ich glaube auch Anstellungszurückhaltung. Wir werden auch Zurückhaltung bei der Einstellung von neuen Fachkräften sehen. Also dieses Thema mit dem Fachkräftemangel, das gibt es auch in der Branche, das sehen die Leute auch ein bisschen anders. Ja? Also Fachkräftemangel auf welcher Ebene? Ja? Also viele ich höre sagen, ja, ich brauche einen Techniker. Ja, ich brauche einen Handwerker, irgendeiner Maschinenbauer oder einen Schlosser am besten. Ne? Das ist das, was jetzt gerade richtig brennt. Das Thema, es gab jetzt auch gerade Diskussionen, die vielleicht so eine neue Welle der jungen arbeitslosen Akademiker wird auch gerade diskutiert. Ja? Zu sagen, was passiert eigentlich mit jungen Menschen, die Studium abgeschlossen haben? Die hören jetzt die ganze Zeit seit Jahren Fachkräftemangel und jetzt kommen die raus zu sagen, ja, wir brauchen aber Handwerker und eigentlich haben wir irgendwie versucht, immer mehr Akademiker zu machen, aber wir haben eigentlich das das, ja, also dieser, wenn man so das Rückgrat eigentlich vergessen, wir brauchen auch Menschen, die eine normale Ausbildung gemacht haben.
Die den Job machen.
Die den Job machen und die dann hinten mit ölverschmierten Gesichtern unter der Maschine wieder vorkrabbeln. Ja? Und dann nicht nur fünf Leute, die mit einem Notizbuch daneben stehen und sagen, was gemacht werden muss. Ja?
Das ist absolut richtig, unterstreiche ich nachhaltig. Ich glaube, dass auch ein bisschen die in Anführungsstrichen Abwertung in der öffentlichen Wahrnehmung, was so eher handwerkliche Berufe angeht, da auch eine große Rolle gespielt hat. Dass es heißt, na, also mein Kind muss Abitur machen und muss studieren, weil alles andere ist ja gar nichts, was dann was taugt. Und das ist, finde ich, eine sehr bedauerliche Entwicklung, weil am Ende der Tage alles, was wir konsumieren, essen, trinken, muss irgendwo mit guter Händearbeit hergestellt werden. Das wird die KI uns wahrscheinlich in weiten Teilen auch manchmal nicht abnehmen können.
Ja, das ist etwas, was ich mir von der Politik eigentlich wünsche, in Initiative für die Attraktivität für Ausbildungsberufe. Ja, zu sagen, die Ausbildung ist das Thema. Wir haben jetzt genug gepusht, dass wir immer alle mehr studieren müssen. Die Initiative zu sagen, such dein Glück im Handwerk, das fehlt mir auch so ein bisschen, muss ich sagen.
Und Sie haben natürlich auch recht, es ist keine Pauschalierung zulässig. Ich glaube, es gibt auch nach wie vor viele Unternehmen in der Verpackungsindustrie, die echte Leuchtturmunternehmen sind, die da sehr engagiert sind, sich enorm stark einbringen. Es gibt aber bedauerlicherweise, und das gehört soweit eben auch dazu, doch auch eine ganze Reihe an Unternehmen, die die Aktivitäten in diesem Bereich sehr stark zurückgefahren haben oder diesen Aktivitäten nicht so den Stellenwert beimessen, den er vielleicht nach meiner Wahrnehmung haben müsste. Jetzt haben wir schon ein bisschen das Thema Wahrnehmung der Verpackung angesprochen. Ich schreibe mal die Überschrift Kommunikation, Storytelling ein bisschen drüber. Wir müssen es alle gemeinsam schaffen, die Verpackung auch wieder in ein positiveres Licht zu rücken, da wo sie irgendwo auch hingehört. Jetzt haben Sie sich ja ganz bewusst offensichtlich auch für ein Format entschieden und haben einen YouTube-Kanal gegründet. Bevor wir auf Details und Hintergründe eingehen, nehmen Sie uns erstmal mit rein. Wie kam die Idee zustande? Wie lange machen Sie das schon? Mhm. Und was war der Treiber für Sie, diesen, ich finde, eher ungewöhnlichen Weg zu gehen?
Ja, also das Thema war, ich glaube, den Gedanken, einen YouTube-Kanal zu machen, hatte ich schon relativ lange mal im Kopf. Ja, ich höre mich immer gerne selber reden und wie kann ich das jetzt für die Ewigkeit festhalten? Und da ist dann YouTube schon ein geeignetes Medium. Zusätzlich glaube ich, es gibt immer so früher die drei Herausforderungen an den Mann. Das war immer Familie gründen, ein Haus bauen und ein Baum pflanzen. Und ich glaube, heutzutage sollte noch ein Jahr Content-Creator sein, dazugehören, um etwas irgendwie auch zurückzugeben. Ja, zu sagen, wir haben alle mal viel Wissen und das ist ja das Schöne an YouTube. Ich liebe diese Plattform und wir haben viel Wissen, aber wir teilen es manchmal einfach nicht. Das war einfach so eine Grundstimmung. Und dann brauchte es mal den Anlass und der Anlass kam vor 2 Jahren etwa, ein bisschen mehr als 2 Jahre, mit einer Interviewanfrage von einem YouTube-Kanal, Simplicissimus, und da gab es so einen Zweitkanal, Two Board Guys heißt der, glaube ich, zu der Lidl-Kreislaufflasche. Und der Skandal, vielleicht die einen oder anderen wissen das noch, vor 2 Jahren gab es den großen Skandal und zwar hat sich Deutschlands Liebling, Günther Jauch, erdreistet, für Lidl für eine Einweg-Kunststoffflasche Werbung zu machen und dann auch noch öffentlich zu behaupten, die wäre ökologisch wertvoll. Und das gab natürlich einen riesigen Aufstand zu sagen, wie geht das nur, dass Günther Jauch, den alle nur lieben, so etwas macht. Und dann brauchte man einen Professor, der dort also eine Gegendarstellung mal macht oder zumindest mal aus Sicht der Verpackung spricht. Und dann habe ich mit denen 2 Stunden oder 1,5 Stunden gesprochen. Und wie das immer so ist in Beiträgen, ja, man redet 1,5 Stunden und zu sehen ist man dann 2 mal 10 Sekunden. Ja, so als die Stimme der Vernunft, glaube ich, so würde ich mich mal wahrnehmen dort. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist eigentlich der Punkt, weil ich hatte noch die Videodatei. Ich mache dazu meinen eigenen Beitrag, weil ich habe deutlich mehr erzählt. Und ich sehe das auch nicht, diesen Shitstorm, wie man heutzutage sagt, gegen Günther Jauch und die Kreislaufflasche, der war auch zum großen Teil ungerechtfertigt und vor allem immer mit der pauschalen Aussage, Mehrweg ist besser und Glasmehrweg ist sowieso besser. Und es ist ja nicht so einfach, ja, und schon gar nicht mehr so, wie sich die Lidl-Kreislaufflasche ja darstellt, ja, mit dem PET-Recycling-Kreislauf. Also ich sage, na, dann fange ich jetzt mal an, ich bearbeite es mal, ist ja natürlich dann muss man erstmal sich ein bisschen Sachen beibringen, weil ich habe weder vorher ein Video aufgenommen, ich habe weder vorher mal ein Video geschnitten und Sachen hochladen und dort dann zu promoten, ist ja nochmal eine ganz andere Thematik. Also habe ich das erstmal angefangen und dann durfte meine Tochter, die damals 17 Jahre alt war, entscheiden, ob ich das hochlade oder nicht und damit öffentlich gehe, weil ich sage, du musst morgen auf den Schulhof und ich glaube, nichts ist peinlicher als peinliche Eltern. Also daher sagt, du darfst entscheiden und ob du das, und dann habe ich gesagt, ja, doch, find sie gut und dann ging das eigentlich los. Und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich das Ziel des ganzen Thematik? Das eine ist, man hat schon gesagt, das positive Darstellen. Ja, auch, aber eigentlich ging es mir nochmal darum zu sagen, ich will überhaupt sichtbar machen, dass es einen Studiengang gibt oder eine Verpackungstechnik, dass es das überhaupt gibt. Wenn einer den Kanal sieht, und deswegen heißt es ja auch, weil das ist der nächste Fall, wie nenne ich mich eigentlich? Und dann, was will ich eigentlich sagen? Ich sage, wenn einer den Kanal entdeckt, sieht er vor allem eins zu sagen, ach, Verpackung kann man studieren? Wusste ich ja gar nicht, weil das ist eine ganz häufige Sache, die ich in meinem Leben immer wieder gehört habe, das kann man studieren, das habe ich gar nicht gewusst. Und deswegen, ich bin nicht der einzige Verpackungsprofessor, gibt ja ein paar in Deutschland, aber deswegen sage ich, alleine mit dem Kanalnamen wird eben deutlich, das ist eben ein Thema, das hat so eine Relevanz und das kann man sogar studieren. Das ist doch so witzig, die Leute, wenn sie morgens aufstehen, das ist das Erste, was sie in die Hand nehmen, hoffentlich, ja, eine Zahnbürste und eine Zahnpastatube. Ja, das. Und das heißt, das geht die ganzen Tag so. Sie haben permanent Verpackungen in der Hand. Aber der Gedanke, dass man das studieren kann, das fällt vielen nicht ein. Aber alle wissen, dass man Philosophie studieren kann. Also die Wissenschaft des Denkens. Weil ich sage, ja, das kommt von ganz alleine, wenn ich auf Toilette sitze. Da fange ich an zu denken. Und das kann ich studieren. Und da stellt keiner in Frage. Aber Verpackung zu studieren, das ist so ein richtiges Mysterium. Und das will ich eigentlich einmal ändern. Und dann mit dem zweiten Ziel, bestimmte Sachen auch fachlich zu beleuchten. Wo ich sage, wir haben heute ja ein schlechtes Bild und das ist leider so, dass es auch teilweise auch verkürzt in den Medien dargestellt wird. Und da sollte es irgendwo eine Stimme geben, die vielleicht mal sagt, ich gucke mal aus Expertensicht, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ich bin lang genug in der Branche, um zu sagen, ich weiß, was ich nicht weiß, aber ich weiß, dass ich eine Menge über Verpackung weiß. Und das möchte ich gerne dort einmal wiedergeben. Und das wird auch eigentlich ganz positiv eigentlich angenommen, dass man sagt, ja, also das wusste ich gar nicht und das ist schon mal ein bisschen mehr wert. Trotzdem, vielleicht nochmal kurz ein Gedanke, gibt es auch wieder dann die Themen Mogelpackung, die ja auch wieder negativ belegt sind. Und witzigerweise ziehen die meisten mit am besten.
Da kommen wir gleich drauf, das interessiert mich besonders. Erstmal bin ich dankbar für Ihre Einordnung und froh, dass ich jetzt unter die Content Creator gegangen bin und damit den vierten Punkt dann auch abhaken kann nach einem Jahr. Spaß beiseite. Was mir an dem Format wirklich gut gefällt, und ich habe mir im Vorfeld das ein oder andere Video angeschaut, Sie sagen es, die Diskussion ist ja häufig schwarz-weiß. Also Plastik böse, Papier toll.
Mehrweg gut, Einweg schlecht.
Ne? Genau, also das ist ja immer klassisch schwarz-weiß, was vielleicht auch an dieser ganzen Social-Media-Kommunikation liegt. Ja, die Überschrift muss irgendwie ziehen und dann gucke ich mir noch den ersten Abschnitt an und dann geht's weiter.
Würde ich hier schon widersprechen. Liegt ja? Ist nicht so, dass die Verpackung ein gutes Bild hat und dann kam Social Media. Das heißt, wir hatten eigentlich immer eine negative Darstellung der Verpackung, weil für viele Menschen ist die Verpackung eigentlich die Vorstufe von Müll. Ja, das heißt, wenn ich konsumiere, oder jetzt ist wieder die Weihnachtszeit, was wird passieren? Die Leute gucken online und sagen, okay, das bestelle ich mir und dann sehen sie die Produkte. Und das, was sie bekommen, sind Verpackungen. Und dann sagen, ja, den wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja nur die Produkte, die ich alle haben. Warum schicken die mir das nicht so zu? Wenn die das machen würden, wärst du der Erste, der es zurückschickt. Ja, wir sind ja leben ja heute Gesellschaft, wenn ich schon merke, das Siegel wurde angebrochen oder ich habe nur den Verdacht, das war schon mal offen und da hat ein anderer seine Haare dran geschmiert, dass sie sofort die Leute sagen, nee, das will ich nicht und gleich mal eine schlechte Bewertung geben. Ja, das heißt, die Leute sehen Produkte und die wollen sie konsumieren und zu Hause sehen sie dann ein Werk an Verpackungen und sagen, na, das hätte es aber nicht sein müssen, ohne sich einzugestehen, doch, es war zwingend für dich notwendig, damit du das Produkt auch so erleben kannst, wie du es dir vorgestellt hast. Und das ist also das Thema, diese Verpackung ist immer nur so ein Nebenwerk. Ich nenne das immer gerne, ich habe so ein Beispiel, fange ich meine Vorlesung im ersten Semester auch an. Wir suchen eigentlich, also wir stellen folgende Situation. Sie wachen morgens auf mit einem Kater. Ja, weil ihnen tut richtig der Kopf weh. Warum? Weil sie am Abend so viel getrunken haben, dass sie körperliche Beschwerden haben am nächsten Tag. Und der Gedanke, den sie ja haben könnten, ist zu sagen, ich trinke weniger, dann kriege ich auch keinen Kater. Ja? Oder aber sie sagen, na, das Trinken war aber so schön, ich will eigentlich nur keinen Kater haben. Ich will genauso weiter trinken wie bisher, ich will nur einfach keinen Kater haben. Und bei der Verpackung ist es eigentlich genau das Gleiche. Wir sehen den Berg an Verpackungsmüll. Wir blenden aber aus, dass das alles der Rückstand unseres Konsums ist zu Hause. Und das, was wir jetzt nicht machen wollen, ist aufzuhören zu konsumieren. Wir wollen einfach nur die Verpackung nicht haben. Den Konsum, den finde ich ja toll, ja. Und genauso wie der eine oder andere das Trinken toll findet. Aber wir mögen den Kater nicht und wir mögen auch den Verpackungsmüll nicht. Und jetzt ist eben die Herausforderung an den Verpackungsingenieur zu sagen, jetzt musst du jetzt irgendwie einen Einklang bekommen, dass immer noch ein gutes Gewissen mitschwingt. Und deswegen glaube ich nicht an Social Media verkürzt, sondern die Verpackung ist einfach unser schlechtes Gewissen für unser überbordenden Konsum zum Teil. Und das wollen wir einfach loswerden. Wir wollen unser Gewissen wieder bereinigt haben. Und deswegen muss die Verpackung einfach, die muss verschwinden, die muss erst gar nicht existieren, muss alles unverpackt sein, das muss alles aus Glas sein, das muss alles Mehrweg sein und dann wird die Welt schon besser.
Spannende Perspektive, das habe ich so noch nie gesehen, aber wirklich, also eine wirklich spannende Perspektive. Und ich glaube, da ist auch viel Wahres dran. Jetzt haben Sie, tragen über den Kanal ein Stück weit ja dazu bei, diese Wahrnehmung von Verpackung als schlechtes Gewissen ein Stück weit an dem einen oder anderen Punkt auch zu korrigieren, so möchte ich es mal sagen. Haben Sie denn Rückmeldungen von Studierenden oder auch interessant aus der Industrie zu diesem Thema? Also ist da jemand auf Sie zugekommen und hat gesagt, hier hätte ich anders gemacht oder kannst du so nicht sagen oder auch mal was Positives? Ja, wir Deutschen schimpfen ja immer lieber, wie das wir loben, aber haben Sie Feedback und Rückmeldungen bekommen?
Ja, also Feedback gibt es schon. Also es gab am Anfang, als ich sagte, ich mach das, ja. Da gab es erstmal das erste Feedback, das braucht kein Mensch. Und dann sagt, okay, was ist eigentlich dein Plan? Und sagt, naja, ich würde gerne mal 1000 Abonnenten haben. Also das wird nie was. Ja, also es war schon eher eine belächelnde Haltung. Ne? Das war so das erste Feedback, als es losging. Von den Studenten kam eigentlich immer ein positives Feedback. Vor allem, und das finde ich auch so gut, dass sie auch mal die Möglichkeit haben, jemand anderem zu zeigen, dass Verpackungen spannend sind. Zu sagen, was studierst du denn da? Ja, Verpackungstechnik, ist denn das spannend? Und dann kann man sagen, ja, kannst du ja mal das Video XY anhören. Da siehst du mal, dass das ein bisschen komplexer ist, als du glaubst. Jeder Verpackungsstudent kennt folgende Aussagen. Ich studiere Verpackungstechnik. Aha, was machst du da? Kannst du Geschenke einpacken? Oder stehst du hinter der Kasse und packst dann Beutel? Das kennt jeder. Ja? Und zu sagen, nee, das ist ein bisschen spannender, als du glaubst. Da gibt's was, guck dir das mal an. Gibt's vielleicht ein, zwei Videos, dann zeigt, dass es ziemlich komplex ist. Das ist eben von der Maschine, von der Umwelt, vom Design, auch von rechtlichen Sachen. Alles ist dort drin. Und das ist ein ziemlich komplexes, umfangreiches Thema, das spannend ist. Aus der Industrie, ja, gab es ein Thema, als ich ein Video gemacht habe zum Beispiel, also ein Feedback, Milka-Papier, die dort ja ihre Milka-Tafeln in Papier eingeschlagen hat. Und da hat mich dann direkt jemand vom Vorstand von der Köhler Group angerufen, vom Papier, und hat mich dann gesagt, oder kontaktiert, und dann haben wir auch gesprochen und gesagt, ja, fand er ganz super den Bericht, weil Papier ja dort auch für die Köhler Group eine hohe Bedeutung hat, vor allem die neuen Funktionspapiere. Und darauf hat sich dann auch ergeben zu sagen, naja, dann erzähl mir das doch nicht jetzt, sondern hier in so einem Art Podcast-Format, so ein Videopodcast, was wir dann dazu zusammen gemacht haben. Und das fand ich dann auch schon, war ich schon sehr stolz, dass das auch dann so eine Reichweite trägt, dass sich dort dann jemand aus dem Vorstand da auch meldet und sagt, oh, das finde ich spannend, da würde ich gerne mit dabei sein. Anderes Feedback, ich sehe das ja in den Kommentaren darunter, das ist auch vielleicht mal ganz interessant. Viele bedanken sich dafür und sagen, oh, das ist aber spannend. Ja, manche mögen das einfach oder sagen, das, was ich ja gehofft habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir jetzt ein Video über Verpackung angucke. Weil man darf ja nicht vergessen, das, was wir als Social oder als Content-Creator alle haben wollen, ist Reichweite. Nun geht niemand auf YouTube und sagt, ich gucke mir mal ein spannendes Verpackungsvideo an. Das heißt also, es funktioniert nur über die Startseite irgendwie, über die Vorschlagliste, und da muss man irgendwie hinkommen. Ja? Und deswegen liegt es auch daran, dass manche Videos eben gut performen oder weniger performen. Und dann sieht man auch Kommentare, sagen, wurde mir einfach hier vorgeschlagen. Finde ich aber spannend. Danke für den Algorithmus, dass er mir das gegeben hat.
Also ich finde das wirklich klasse, weil ich glaube, dass an diesem Punkt der negativen Wahrnehmung der Verpackung ganz, ganz viel dran ist. Und ich glaube, es braucht viel mehr positive Stimmen für die Verpackung. Weil klar, alles, was man liest, ist immer negativ. Müllberge und Schildkröten mit Plastik um den Hals. Alles wirklich auch ernsthafte Probleme. Ich will das nicht kleinreden. Ja. Aber am Ende, sage ich mal, ist das Problem der Konsument, der die Plastikfolie nicht ordnungsgerecht entsorgt in vielen Fällen oder ins Meer schmeißt. Und jetzt nicht unbedingt vielleicht die Tatsache, dass ich beim Einkaufen auch mal eine Plastiktüte für mein Obst und Gemüse brauche. Von dem her finde ich das total gut, was Sie machen, und würde mir wünschen, dass es Nachahmer findet, aus ganz unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt haben Sie gesagt, die Mogelpackung performt immer besonders gut. Führen Sie dies auf dieses schlechte Gewissen zurück, dass ich danach sagen kann, aha, seht ihr, die Industrie ist doch schuld, ne? Hier, die bescheißen uns, ja. Also zahlt die Mogelpackung so ein bisschen auf Beruhigung des eigenen schlechten Gewissens ein, oder worauf führen Sie das zurück, dass das die Folgen sind, die immer besonders gut funktionieren?
Ja, ich glaube, das liegt einfach an einem Thema des Menschen zusammen. Das, was wir können, vieles ertragen, aber nicht, dass sich einer auf unseren Kosten bereichert. Ja, das ist auch so, ich weiß nicht, ob das noch ein deutsches Phänomen ist. Ja, also alle sollen am liebsten umsonst arbeiten, außer ich. Und keiner darf Geld verdienen, außer ich. Und mein Nachbar hat sowieso viel zu Geld. Der kann mehr zahlen, aber nicht ich. Und das heißt, jede Art von Preiserhöhung ist erstmal negativ belegt. Das ist geht jedem so zu sagen, egal ob an der Tankstelle die Preise nach oben geht oder der Vermieter oder sonst was. Und interessiert erstmal nicht, dass andere Kosten haben, die sie weiterreichen, sondern wir sagen immer, naja, der eigentlich verscheißert er mich und eigentlich will er mich jetzt ausnehmen. Und ich glaube, da ist das Thema Mogelpackung, was im Reinspiel zu sagen, diese typische oder die erste Aufregung. Ja, die erste Aufregung und vieles, was ja von der Verbraucherzentrale ausgezeichnet wird als Mogelpackung, muss man sagen, sind keine Mogelpackungen. Punkt. Das ist einfach nur eine Preiserhöhung und die ist ein bisschen versteckt. Ja, das, aber das ist erstmal noch, noch legal, ja, auf einer Ebene, die der Gesetzgeber ja erstmal zulässt. Und deswegen ist es erstmal dieses, ich habe das Gefühl, alles wird teurer und die Industrie bescheißt mich, ja, um zu sagen. Und da ist erstmal so ein Ventil, ich will erstmal wissen, was ist denn da schon wieder passiert. Und das Zweite, und deswegen funktionieren die Videos auch so gut, es gibt eine Interaktion mit dem Content. Das heißt, der YouTube-Algorithmus funktioniert am besten, die Leute gucken sich das lange an und dann reagieren sie drauf. Und das muss nicht mal positiv sein. Ja, also so eine, es gibt ja so eine Art auch so eine YouTube-Strategie zu sagen, bau mal Fehler in dein YouTube-Video ein, damit die Leute sich darüber aufregen und das in die Kommentare schreiben. Und dann merkt der Algorithmus, oh guck mal, die Leute interagieren mit dem Video, also muss das ja ein tolles Video sein, schlage ich mal dem nächsten vor. Ja, aber eigentlich regen sich alle nur darüber auf, dass irgendwas passiert. Und deswegen funktionieren negative Videos meistens besser als positive Videos, weil ich nehme das einfach mal so hin zu sagen, oh, das ist ja positiv, alles schön. Aber dann lasse ich mich berieseln und finde das noch schön. Aber dann schreiben wenige Menschen einen Kommentar. Das war aber eine schöne Erfahrung. Ja, aber die wollen uns alle verscheißern. Das ist schnell runtergeschrieben. Vielleicht auch nochmal so ein anderes Thema, weil das ist gerade aktuell auch, was es auch nochmal fällt, unterstreicht. Ich habe eine Reaktion gemacht auf ein Video von Die Anstalt. Und da ging es um die Recycling-Lüge und
der gelbe Sack,
genau, das duale System. Und die Sendung ging ungefähr eine Stunde. Und ich habe mir einen 10-Minuten-Ausschnitt genommen, wo es wirklich nur um das duale System ging. Das habe ich, also 10 Minuten, und dann gibt es zwei Reaction-Videos drauf, wo man heute klassischerweise sagt, insgesamt eine Stunde. Ja, wo ich das Ganze mal aufgedröselt habe, weil das hat mich schon ein bisschen emotional erregt, als ich das gesehen habe. War für mich auch schwer zu sehen, weil es wirklich ein tendenziöser Bericht war. Ja, kann ich nicht anders sagen, werde ich auch nicht von abrücken. Das war mit der Intention, das duale System maximal schlecht darzustellen. Und da habe ich gesagt, nee, dafür gibt es ja den Kanal zu sagen, da muss ich mal nehmen. War mir auch klar, dass es nicht so performen wird, ja, das Video. Aber ich hole mir nochmal extra Software, lerne nochmal was an, damit ich das vernünftig erkläre. Zwei Videos zu dem Thema. Und jetzt hat witzigerweise die Anstalt selber nochmal diesen Schnipsel, gerade vor ein paar Tagen nochmal hochgeladen. Ich habe das in der Mediathek gesehen, jetzt gibt es das auch auf YouTube. Nur dieses Thema duales System. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt kann ich was Spannendes machen. Ich kann beide Kommentare spalten, miteinander vergleichen. Ich kann also gucken, was haben die Leute unter meine Videos geschrieben, was schon 3 Monate her ist. Und was schreiben jetzt die Menschen unter dem Bericht ungefiltert aus der Anstalt? Und zum Schluss gekommen bin ich, ja, da muss ich ein bisschen aufpassen, ja, nicht, dass ich hier nur als Schwurbler verkannt werde, aber es gibt eine Gruppe an Menschen, sobald das im öffentlichen Rundfunk läuft, muss das wahr sein. Kommentare unter dem Originalvideo. Danke, dass endlich mal jemand die Wahrheit erzählt. Toll recherchiert, toll aufgedeckt. Endlich traut sich mal einer. Die Industrie bescheißt uns alle. Kommentare, ich glaube 100 Stück, alles in dem Thema. Die Reaktion auf mein Reaction-Video, wo ich da wirklich mir Zeit nehme, mir die Quellen angucke und das Ganze ein bisschen gerade rücke. Also viele bedanken sich auch, ne? Aber es gibt viele, die sagen, das ist nur Satire, das kann man nicht so machen, das ist keine Facharbeit, man kann da nicht so genau hingucken, hör auf zu lügen und solche Sachen. Ja, das heißt also, es gibt eine satirische Sendung, die auch wirklich da gut gemacht ist. Ja? Die Anstalt wird von den Menschen wahrgenommen, als endlich sagt mal einer die Wahrheit. Die Reaktion darauf, zu sagen, das stimmt aber nicht alles, wird dann abgetan mit, ist ja nur Satire, die dürfen natürlich auch übertreiben und müssen es nicht alles so genau nehmen. Das heißt also, wir haben hier, und das ist wieder das, was ich sage, ein negatives Bild, was maximal gezeichnet wird, was auch so geglaubt wird. Da kommt niemand auf die Idee zu hinterfragen, stimmt das eigentlich? Das ist doch ein politisches Kabarett, wird wahrscheinlich ein bisschen übertrieben sein. Sondern viele nehmen das, was dort gesagt wurde, für bare Münze. Und da muss man einfach sagen, es stimmt einfach nicht alles, was dort gesagt wurde. Und es gab vor allem eine klare Botschaft. Das duale System ist alles ein Riesenscan. Das ist das, was da rausgekommen ist eigentlich. Ne? Eigentlich werden wir alle nur verscheißert.
Dabei gibt es in der ganzen Welt wirklich viele, die, glaube ich, uns für unser duales System beziehungsweise Kreislaufwirtschaftssystem, was wir ja in vielen Materialklassen am Ende haben, auch wirklich beneiden. Das ist wirklich faszinierend, gell? Dass wir aber nicht imstande sind, die Dinge, die nicht gut laufen, zu benennen, ohne dann aber immer alles in Bausch und Bogen zu verurteilen, weil ja auch im gelben Sack viele Dinge und in dem ganzen Kreislaufwirtschaftssystem viele Dinge wirklich sehr, sehr gut funktionieren.
Ja, es gibt auch schlechte Laufen. Sind wir am Ziel? Sind wir nicht.
Nie.
Aber das, was
nie.
Man ist ja, nie am Ziel. Ganz genau. Aber wo sind wir denn gestartet? Und das ist das, was mich am meisten aufgeregt hat bei der Sendung. Also es war auch so etwas, hätte ich meinen Kardiologen gefragt, hätte der gesagt, guck dir das mal nicht an. Ich habe so doch nicht geschafft, die ganze Sendung zu gucken. Aber weil viele unter den Kommentaren geschrieben haben, ja, und es ist doch gut, dass ja auch mal das mal überspitzt dargestellt wird, damit dann nicht den Leuten, damit die Leute nicht denken, das funktioniert ja schon alles. Wir sagen, nee, die Botschaft ist eine ganz andere. Und zwar hätte man auch Folgendes sagen können: Wir sind vor 35 Jahren mit dem dualen System gestartet, an einem Punkt, wo das meiste auf der Deponie gelandet ist. Wir haben es ja noch nicht mal geschafft, es zu verbrennen. Wir hatten ein Problem, dass die Leute in ihrer Nachbarschaft keine Deponien mehr haben wollten. Das war mal der Ursprung von Siedlungsabfällen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen das Ganze in irgendeinen Kreislauf reinbringen und haben gesagt, die thermische Verwertung ist erstmal eine Option, weil wir noch gar nicht mit der Recycling-Technologie so weit sind. Deswegen war am Anfang die thermische Verwertung dem Recycling ja gleichgestellt. Und dann haben wir gesagt, jetzt irgendwann sind wir so weit in der Verpackungsverordnung, dann später im Verpackungsgesetz. Nee, wir sind so weit, dass die thermische Verwertung ist nicht mehr gleich Recycling, sondern ist eigentlich dann eine Stufe schlechter und wir müssen ins Recycling. Und das, was die Leute mal auch vergessen, ist, dass wir damals Verwertungsquoten, die waren bei fast null von Kunststoffverpackungen. Wir hatten aber auch bei Glas und Papier hundsmiserable Verwertungsquoten. Die Leute denken immer, früher sind alle zum Recyclinghof mit ihren Glasflaschen gelaufen oder mit ihren Papierresten. Die Zahlen waren nicht gut, ja, im Vergleich zu heute. Es war eine typische Ex- und Hop-Gesellschaft. Und da sind wir meilenweit von weg. Und dann darf man ja mal nicht vergessen, dass wir ja sagen, am Anfang ist es ja mal relativ simpel, Recycling anzufangen und mal so 20% zu schaffen. Aber je weiter ich ja komme in der Prozentzahl, ja, so hinten diese Verbundfolien, die wir haben, ne, so eine Problematik, die werden immer problematischer. Und das, was die Menschen ja auch glauben, ist, das verstehe ich auch mal nicht, dass irgendeiner, ein Bösewicht, der sitzt irgendwo und klebt Folien aufeinander, weil er gar nichts Besseres zu tun hat, weil er einfach so die Umwelt hasst. Dass die Verbundfolien mal entstanden sind, um so wenig wie möglich Kunststoffe einzusetzen, indem ich einfach verschiedene miteinander zu kombinieren. Auf die Idee kommt keiner. Es ist immer nur alles unnötig, kann man das nicht weglassen und die Industrie will uns eh nur bescheißern. Und das war so ein Thema, was in dieser Sendung eigentlich durchweg mitschwang. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt und deswegen gab es diese Reaction drauf. Falls noch der eine oder andere nicht gesehen hat, also ruhig mal reingucken und vor allem auch mal in die Kommentare. Es gab aber viele, die sich bedankt haben, ne? Wo ich sage, es ist auch gut, dass wir den Finger in die Wunde legen und sagen, das muss besser werden. Aber wir sollten auch einfach mal sagen, wir können da auch stolz drauf sein, was wir geschaffen haben.
Sie haben recht, man kann stolz drauf sein, was geschaffen wurde. Und ich kann jedem, der zuhört, nur empfehlen, schauen Sie in den YouTube-Kanal von Professor Klaus mal rein. Es lohnt sich, weil ich es wirklich kurzweilig finde. Hab auch das jüngste Video gesehen, wo Sie ein bisschen die Gewinner des Deutschen Verpackungspreises ja auch sich etwas genauer anschauen und bewerten. Ist das jetzt wirklich innovativ oder wie finden wir das?
Läuft aber leider nicht. Ja, also ist auch wieder ein Thema, ne? Ist wahrscheinlich so positiv. Also das ist auch wieder ein Video von dem, was so ein bisschen untergeht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es ist einfach da, ist immer nur ein Angebot. Und dann sage ich immer jedem ja nur, das ist das Schöne bei YouTube, es ist ein Angebot da und niemand kann sagen, ich habe es nicht gewusst.
Vielen Dank. Jetzt haben wir, Professor Klaus, einen relativ wirklich breiten Bogen gespannt. Angefangen von Ihrem Werdegang, Studiengang Verpackungstechnik hier in Berlin, dann Wahrnehmung der Verpackung, ein bisschen auch Rolle der Industrie. Wo könnte die Industrie vielleicht noch ein bisschen intensiver mitarbeiten? Wenn wir jetzt so vorsichtig versuchen, auf die Zielgerade einzubiegen. Wenn Sie, Herr Professor Klaus, einen Wunsch frei hätten, was müsste sich denn aus Ihrer Sicht ganz grundsätzlich ändern, damit diese Faszination Verpackung, die ja auch bei Ihnen im Gespräch deutlich wird, wieder bei mehr jungen Menschen ankommt?
Tja, das ist so eine gute Frage. Da habe ich auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich weiß es nicht mal. Ja, ich muss einfach sagen, ich kann das nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mir eigentlich von den Medienschaffenden, wie man heute schon so sagt, eigentlich mehr Fokus auf positive Erfolgsgeschichten. Das dauert mal, einer sagt, ich guck mal an, was ist in den letzten 5 bis 10 Jahren im Verpackungsbereich getan worden, ja, dass wir Materialeinsparungen ja dort in großen Stil auch bei Kunststoffen, aber nicht nur bei Kunststoffen, auch bei Glas, wenn man sich die Flaschen anguckt, ja. Aber das findet ja alles im medialen Bereich ja nicht statt. Also das ist, vielleicht ist das auch einfach so, weil es niemand interessiert. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, und da bin ich ja gerade dabei, dann würde ich eher, dass ich gerne so eine Erfolgsstory irgendwie mal auch so in den normalen Medien sehen würde. Ne? Man nicht vielleicht eine Verpackungsdoku wieder, wo irgendwo einer über Müllhügel in irgendeinem Land, wo ich noch nie gewesen bin, dort wandert und aus irgendeinem Sack dann eine Käseverpackung aus Deutschland rauszieht, wo keiner weiß, wie der hingekommen ist und auch wieder alles negativ, sondern vielleicht einfach mal ein paar positive Geschichten, wo man auch sagt, aber ich glaube, positive Geschichten, die will vielleicht auch keiner hören.
Verkaufen sich wahrscheinlich deutlich schlechter, wenn wir ehrlich sind. Und das Zweite, ich glaube, viele setzen das mehr oder weniger voraus, dass mein Produkt heil, ganz und in gutem Zustand bei mir ankommt. Aber dass die Verpackung da eine wichtige Rolle spielt, wird wahrscheinlich als Gott gegeben hingenommen, dass der Käse nach Käse schmeckt und dass der auch nach 2 Wochen im Kühlschrank noch haltbar ist, wird erwartet, dass die Verpackung da eine wichtige Rolle spielt, wird ein Stück weit dann auch häufig vergessen nach meiner Wahrnehmung.
Ja, das fällt mir da ein Satz. Also Verpackung ist ein Hygienefaktor. Ja, also wenn Sie einkaufen gehen und zu Hause sind und den Kühlschrank eingeräumt haben, dann nimmt niemand das Telefon in die Hand, ruft dann die örtliche Molkerei an und sagt, ich wollte mal Danke sagen, also es hat super funktioniert, die Milch, die ich hier heute gekauft habe, die konnte ich super aus dem Handel entnehmen, ich habe alle Informationen gelesen, ich habe sie zu Hause bekommen, sie ist mir nicht ausgelaufen, die Milch ist auch noch nicht schlecht und ich kann sie sogar auf und wieder zumachen, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ja. Das, was aber passiert, wenn Ihnen irgendwo mal eine Packung platzt, ja, dann nehmen Sie den Telefonhörer in die Hand und dann geht's aber mal richtig los. Ja, also deswegen stimmt, vielleicht ist es nichts daran, dass die Verpackung einfach ein Hygienefaktor ist.
Aber ich fühle mich tatsächlich jetzt zum Abschluss des Gesprächs total ertappt, weil ich hatte neulich den Fall, dass ich von meiner Lieblingsmarmeladenmarke das frische Glas aufmachte, es ploppte, das Vakuum öffnete sich und trotzdem hatte sich auf der Marmelade oben Schimmel gebildet. Mhm. Und dann habe natürlich ich auch den Hersteller angeschrieben, mit der Absicht, vielleicht dann auch kostenlose Produktmuster zur Verfügung gestellt bekommen, was dann auch gelang. Aber Sie haben recht, ich habe den noch nie angerufen und gesagt, Mensch, also ich muss sagen, dieses Glas ist so toll und dass ich auch das Etikett so toll abtrennen kann vorm Recycling, hast du wirklich klasse gemacht. Auch das habe ich noch nie gemacht. Von dem her haben Sie in dem Punkt mit Sicherheit recht, ja. Mhm.
Ja, aber so sind wir, glaube ich, alle. Ne? Also ich glaube, da muss man sich nicht ertappt fühlen. Aber deswegen ist auch vielleicht es so schwierig, positive Storys zu erzählen, weil sie nehmen sie jetzt schon zur Kenntnis. Es gibt viele auch von den Studenten, die auch sagen, ja, ich bin Verpackungsopfer. Ne? Ich stehe da einfach drauf. Ne? Ich gehe los und dann, ich lasse mich auch inspirieren von Verpackung. Ich kaufe auch wegen Verpackung. Das vergessen wir auch immer. Ja, wir erzählen mal den Leuten, sagen, ja, also mich kann niemand mit Werbung und mit einer schönen Verpackung erreichen. Ja, das ist ein größter Selbstbetrug überhaupt. Natürlich wirst du damit erreicht. Ja?
Erinnern Sie sich an diese Unboxing-Videos? Es gab mal eine Zeit lang, da war das total in Mode, dass ich besonders tolle Produkte, die auch sehr ansprechend verpackt waren, damals vor allem auch im Bereich Smartphones und Unterhaltungselektronik, da gab es YouTube-Videos, wie die Leute die Verpackung auch waren, oh, und schau mal hier. Also es gab auch mal ein bisschen einen gegenläufigen Trend, der aber leider nicht allzu lange angehalten hat, nach meiner Beobachtung. Herr Professor Klaus, ich sage vielen, vielen Dank für das wirklich inspirierende und aufschlussreiche Gespräch. Ich finde, man merkt Ihnen Ihre Begeisterung für das Thema Verpackung an. Und das, finde ich, ist eine total positive Geschichte, weil ich glaube, nur wenn man selber wirklich überzeugt und begeistert von einem Thema ist, gelingt es dann auch, andere für ein Thema zu begeistern. Von dem her sage ich vielen, vielen Dank. Wir sind etwas über der Zeit, aber das macht überhaupt nichts, weil ich es wirklich vielseitig und hochinteressant fand. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank.
Dann danke ich mir für die Einladung und bedanke mich dafür, dass ich ein bisschen überziehen durfte. Aber ich habe vorher gesagt, Sie müssen mich bremsen, sonst rede ich den ganzen Tag über Verpackung.
Ich finde, es war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ein paar Dinge, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Der Begriff kollektives schlechtes Gewissen unseres Konsums, wie sehe ich Verpackung, Wahrnehmung von Verpackung eher negativ konnotiert, ist was, was mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Auch ein Stück weit die Bereitschaft der Industrie, sich noch stärker da einzubringen im Sinne von Praxisnähe, Praktikumsplätze, die Türen und Tore auch zu öffnen und insgesamt mehr positive Geschichten über die Verpackung zu erzählen. Das sind nur einige der Impulse, die ich mitnehmen kann. Ich hoffe, dass ich gerade im Bereich der positiven Geschichten vielleicht auch einen kleinen, ganz kleinen Beitrag mit diesem Podcast werde leisten können. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass auch Sie was aus diesem wirklich spannenden Gespräch mitnehmen konnten. Und wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen auf den gängigen Plattformen, freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben, auch darüber haben wir heute im Zuge des YouTube-Kanals von Herrn Professor Klaus gesprochen, dann soll auch dafür Platz sein. Schreiben Sie mir gerne über die Website www.inside-packaging.de, auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@inside-packaging.de. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung Zukunft braucht.